Also eigentlich war Hotel Plus Ultima Ratio.
Ja.
Es ist alles versucht worden. Nichts hat funktioniert. Jetzt versuchen wir nochmal Hotel. Wir hatten den Druck, oh Gott, Ultima Ratio. Danach gibt es nichts mehr. Wenn wir versagen, dann ist alles vorbei.
Ja, ja, ja. Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist eine weitere Ausgabe unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Es wird die vorläufig letzte Folge vor einer längeren Sommerpause werden. In der Sommerpause werde ich allerdings ein oder zwei Spezialausgaben veröffentlichen. Eine ist auf jeden Fall schon ganz sicher. Und ich kann schon sagen, andeuten, worum es in dieser Episode gehen wird. Es wird um Pilze gehen. Ja, Pilze kann man nicht nur essen oder rauchen oder sonst was damit machen, sondern mit Pilzen kann man auch kreativ arbeiten, Papier herstellen und verschiedene Farben herstellen und so weiter und so weiter. Ich will da gar nicht so weit vorgreifen, aber ich werde mit einer schon mal hier im Podcast zu Gast gewesenen Kollegin ausführlich darüber reden. Das wird bestimmt Spaß machen. Ebenfalls werde ich in der Sommerpause weitere Gespräche führen. Da sind auch schon mehrere Termine festgelegt. Es wird einmal ein Gespräch mit einem ganz Großen der Sozialpsychiatrie stattfinden. Und ich werde auch mit dem Landesverband der Psychiatrieerfahrenen, mit Leuten da aus dem Vorstand sprechen. Auch das ist schon so eingetütet. Grundsätzlich, das sind so die Dinge, die ich da vorbereiten werde. Vielleicht gibt es noch ein zweites Spezial im Sommer. Da bin ich aber noch am Überlegen, wie, auch das ist ein bisschen abweichend von dem üblichen Thema Psychiatrie, aber hängt doch sehr eng damit zusammen. So, jetzt für die heutige Ausgabe. Es kommt hier zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Ulla Schmalz. Mit Ulla Schmalz habe ich ja schon in der letzten Episode länger gesprochen, aber eigentlich sie gar nicht so richtig vorgestellt. Das würde ich jetzt ganz kurz nochmal nachholen. Ulla Schmalz ist Krankenschwester für Psychiatrie, sie ist Gestalttherapeutin und arbeitet seit über 40 Jahren in den verschiedensten Bereichen der Psychiatrie. Sie hat bereits 1994 ein Buch geschrieben über die Begleitung einer an einer Psychose erkrankten Frau, mit dem Titel Rette mich, wer kann. Im Psychiatrieverlag erschienen. Sie ist auch Mitautorin eines Fachbuchs über Alkoholismus mit dem Titel Alkoholabhängigkeit erkennen und behandeln. Ebenfalls im Psychiatrieverlag erschienen. Und da werden wir heute sehr ausführlich drüber reden. Hat sie 1997 angefangen beim Deutschen Roten Kreuz in Köln die Abteilung Psychiatrie zu übernehmen und in der Zeit drei Hotels für psychisch kranke, wohnungslose Menschen eingerichtet. Dieses Hotelkonzept für Köln heißt Hotel Plus. Darüber, wie gesagt, werden wir ausführlich reden. Es gibt davon mittlerweile in vielen Großstädten Nachahmer. Sie hat dann noch im Mai 2007 einen Ratgeber für Angehörige von Alkoholkranken geschrieben mit dem Titel Das Maß ist voll. Dieses Buch ist beim Medienverlag erschienen. Und sie ist und war und ist seit 23 Jahren Mitglied in der Redaktion der Sozialpsychiatrischen Informationen. Und jetzt im Ruhestand bietet sie seit einigen Jahren Seminare an zu den Themen Verwahrlosung, so kann man doch nicht leben, und Wohnungslosigkeit und seelische Erkrankungen. Und mitgefangen, mitgehangen zum Leid der Angehörigen von Suchtkranken. Ja, das ist so ein grober Umriss von dem, was Ulla Schmalz, meine heutige Gesprächspartnerin, in ihrem Leben denn so alles auf die Beine gestellt hat. Solltet ihr im Hintergrund ein leises Rauschen hören, Ja, so ist das den derzeitigen Temperaturen heute am 26. Juni 2026 geschuldet. Da läuft nämlich ein Ventilator, ohne den es hier gar nicht so einfach wäre, diese Episode zu Ende zu produzieren. So, dann bleibt mir also jetzt nur noch der Hinweis darauf, dass am Ende dieser Episode die Sommerhits von Bernd Nickbohr zu hören sind, mit seinen Kommentaren dazu. Da könnt ihr euch auf einige tolle Hits, zumindest einige Ausschnitte einiger toller Hits freuen. Die nächste reguläre Podcast-Episode vom Wachsaal in die Gemeinde 50 Jahre Deutsche Psychiatrie wird demnach am 18. September diesen Jahres wieder erfolgen. Dazwischen, wie gesagt, 1 bis 2 Spezial. Ich wünsche eine gute Zeit im Sommer, dass die Hitze jetzt so langsam etwas nachlässt und dass es euch gut geht, ihr auch Erholung finden werdet. So, jetzt aber zum zweiten Teil des Gesprächs mit Ulla Schmalz. Viel Vergnügen. So long, bis dahin. Tschüss.
Das ist sozusagen auch der Weg gewesen zurück nach Köln. Aha. Also ich habe mich ja etwas gelangweilt. Und es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht in der Klinik. Aber was sollst du machen? Muss ja Geld verdienen. Alleinerziehend, 2 Kinder, Geld verdienen. Okay. Und dann hat die Ute mich irgendwann angerufen und gesagt, hör mal Ulla, du hast ja keine Lust mehr da in der Klinik. Wir hatten uns mal irgendwie getroffen und gesagt, oh, das hängt mir alles zum Hals heraus. Ich kann von Sucht nichts mehr hören. Ja. Aber da gibt es in Köln, da wollen die irgendwie so ein Projekt machen, irgendwas mit einem Hotel, keine Ahnung, weiß ich auch nicht so genau. Aber du kannst ja mal hier, der Dr. Berger und so beim Gesundheitsamt, die wollen da mal ein Gespräch führen, vielleicht kannst du da mal, ich vermittle dir mal den Kontakt. Ja, dann bin ich hier zum Gesundheitsamt und dann saß da die Frau Theiser. Und ich dachte, ich sehe nichts richtig. Ja, die hat sich gefreut, ich habe mich auch gefreut. Ja, ja, und dann, dann haben wir uns so unterhalten und gesagt, ja, das, ja, ich könnte mir das gut vorstellen, ja, ist ja so ein bisschen geplant, man weiß noch nicht so genau wie und so, ne? Und an Schwendi und das Sozialamt, und die wollen da Geld zu geben, und es geht ja um die vergessenen, verlorenen, nicht unterzubringenden Menschen. Ja, aber der Anschwendi hatte natürlich schon eigene Ideen, wen er da unterbringen wollte. Mhm. Du kannst sicher sein, das war keine Düsseldorferin. Da sind wir dann bei dem Kölschen Klüngel. Hm. Das war ja eigentlich, glaube ich, alles schon in trockenen Tüchern, wie das auszusehen hatte.
Auch wer das machen soll.
Ja, klar. Es sollte ja keinen psychiatrischen Stallgeruch haben. Das war wichtig. Deswegen Träger Rotes Kreuz. Und das Rote Kreuz hatte mit Psychiatrie gar nichts zu tun.
Ja, ja, ja.
Dann habe ich da eine Bewerbung hingeschrieben, aber ich hatte nie die Stellenanzeige gelesen. Gott sei Dank. Wenn ich die gelesen hätte, hätte ich mich nie beworben darauf. Ach. Weil davon konnte ich gar nichts. Von dem, was die erwartet haben in dieser Stellenanzeige, dann wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mich da zu bewerben. Aber so bin ich da ganz naiv hingegangen und habe gedacht, okay, das hört sich ja interessant an. Dann habe ich da angerufen, weil ich habe nichts mehr gehört vom Roten Kreuz. Dann habe ich da angerufen und gesagt, was ist denn jetzt eigentlich? Müsst ihr auch mal kündigen und klar. So. Oh, habe ich ganz vergessen, Ihnen zu sagen. Ja, klar. Ja, klar, Sie sind eingestellt. Ja, genau.
Und das war sozusagen, das muss man ja vielleicht nochmal unterstreichen, das war sozusagen die Geburtsstunde des Hotel Plus.
Genau.
Und das ist ja ein Konzept, was du dann mit anderen wahrscheinlich aber entwickelt hast.
Genau. Also das war einfach so dieses, das Einzige, der Arndt hat dann gesagt, machen wir kein Wohnheim draus.
Mhm.
Ja. Wie soll ich ein Wohnheim draus machen? Also wusste ich ja nicht. Also es war, das fand ich auch das Spannende an der Sache. Deswegen sagte, da habe ich Lust zu. Ich kenne ja die Menschen, um die es geht. Aber Hotel? Hä? Was ist denn das, ne? Und das war dann, also, und ich hatte eine ganze Stelle und dann kriegte ich noch eine halbe Sozialarbeiterin dazu. Also die war schon eine ganze, aber die hatte nur eine halbe Stelle, ne?
Ja, ja.
Und wir waren zusammen in der Gestaltausbildung und die war Sozialarbeiterin, hat in der Wohnungslosenhilfe gearbeitet. In Düsseldorf. Und dann habe ich gesagt, super. Weil von Wohnungslosenhilfe habe ich wiederum keine Ahnung. Ich kenne mich aus mit Sucht und ich kenne mich auch mit Psychiatrie. Aber Wohnungslosenhilfe weiß ich nicht. So, dann ist die Petra. Und dann haben wir beide angefangen. Und
wie sah das denn aus? Ihr habt da ein Haus, also ein Hotel?
Ja, wir hatten dieses Hotel. Komm. Das stand unter Denkmalschutz, dementsprechend schäbig. Das war früher ein Stundenhotel. Und es waren schon Menschen in diesem Hotel. Ich hatte keine Ahnung, wer in diesem Hotel ist. Wir hatten ein, das nannte sich Büro. Das könntest du heute alles nicht mehr machen. Also das muss man wirklich der Stadt Köln hoch anrechnen. Mhm. Und das hatte was mit Arndt Schwendi zu tun. Ja. Das hatte was mit Ursel Christiansen zu tun und mit Frau Theisen zu tun und sicherlich auch mit Norbert Rüther. Das war damals die regierende Partei. Mhm. Und der Arndt Schwendi hatte einfach, denke ich, ein Herz für psychisch kranke Menschen und für wohnungslose Menschen. Ja. Und es war ihm ganz wichtig, dass es für diese Menschen ein Angebot gibt. Wir als Kommune sind verpflichtet, diesen Menschen zu helfen. Und so ist das zustande gekommen. Und auch so, das könntest du heute nicht mehr machen. Ein Projekt, wo keiner weiß, was machen wir da eigentlich. Du müsstest heute eine Projektskizze vorlegen. Du müsstest mit Sicherheit eine Excel-Tabelle vorlegen, um vorrechnen, wie viel dich das kostet, wie viel das einbringt, also etc. Wir hatten gar nichts. Da war ein Hotel, da gab es dann so einen kleinen Raum. Da gab es noch, das einzige Frischluft war so eine Luke in der Wand, die musste man mit so einem Stab immer aufmachen. Da waren nur Pappwände ringsherum, also so viel dann zu Datenschutz. Wir haben da gesessen und ich hatte keine Ahnung, was tun. Dann haben die Petra und ich da gesessen, dann haben wir ein Radio gehabt. Wir hatten noch nicht mal einen PC oder irgend sowas, aber ein Telefon. Ja, und dann haben wir Radio und dann haben wir mal gesagt, irgendwas höre ich hier. Machen wir das Radio aus. Das Radio ausgemacht und dann hörten wir das beide. Da hat jemand furchtbar geschrien. Hm. Ganz laut geschrien. Sehr bedrohlich, aber auch ängstlich. Also so das, da ist aber irgendwas, ne? Da ist irgendwas, stimmt da nicht. Dann sagte sofort die Petra, das ist dein Job. Da habe ich nichts mit zu tun. Also das ist nicht Wohnungslosenhilfe, das ist Psychiatrie. Und dann sind wir durch das Hotel gelaufen, auf der Suche nach diesem Schreien. Wo kommt das her? Das waren aber, vorher war es ein Stundenhotel, alles so Türen, so doppelte, mit Leder.
Ach so. Ne? Mhm.
Jedenfalls haben wir irgendwann gedacht, wir machen die Quelle ausfindig. Da kommt es jetzt her, dieses Geschrei. Und dann haben wir da todesmutig an die Tür geklopft. Und dann irgendwann machte jemand aus, sah sehr wirre aus, mit einem schwarzen Bart und langen schwarzen Haaren. Und der sah sehr bedrohlich aus. Was wollen Sie hier? Und dann gesagt, ja, schönen guten Tag, wir sind vom Deutschen Roten Kreuz. Also wenn Sie wollen, können Sie mal zu uns kommen, wir haben da unten Kaffee. Ah ja, Tür zu. Dann sind wir wieder nach unten gegangen. Und fünf Stunden später kam er zum Kaffee. Ja, und dann haben wir uns wunderbar unterhalten und das Ganze hat sich ein bisschen entspannt. Der hat uns dann noch lange begleitet, mit vielen Ausfällen, mit viel Aufregung etc. Aber das war sozusagen der Einstieg dieses, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, aber es geht um das, was ich kann, Kontakt und Beziehung.
Ja, ja. Und in dem Hotel lebten eben schon, also ja, waren dann
die waren
von der Stadt
eingewiesen, die waren
eingewiesen oder über die Stadt eingewiesen.
Genau, die hatten eine ordnungsbehördliche Unterbringung, Hotelunterbringung. Mm.
Und meistens auch irgendein Paket zu tragen, Probleme.
Ja, das oder? das war sozusagen die Maßgabe, dieses Diffuse. Also pass mal auf, da wir haben Leute, die fliegen immer wieder raus, obwohl wir denen jetzt gerade vor 14 Tagen was gegeben haben, dann sind die wieder bei der Fachstelle wohnen und sagen, hey, ich brauche eine Unterkunft, ich brauche ein Bett. Und dann tun wir die mal alle in ein Hotel und dann stecken wir da noch eine fachpsychiatrische Fachkraft rein und gucken mal, was passiert. Und ich war dann die erfahrene Fachkraft. Es wusste keiner, was passiert. Eigentlich ist viel passiert.
Aber die Idee war ja schon klar, ne, dass man so, wir würden so fachlich sagen, so ein niederschwelliges Angebot im Sinne von, wenn du dich darauf einlässt, können wir dir weiterhelfen. Wenn nicht, haben wir vielleicht einen Kontakt und das lindert auch schon die ein oder andere Geschichte. Und das war so der Ansatz. Ne?
Das war der Ansatz, war völlig klar. Es ist alles freiwillig.
Ja.
Beruht auf absoluter Freiwilligkeit und es ging auch darum, nämlich es ging auch um Werben. So unser Arbeitsmittel war ja offene Tür und Kaffeemaschine, das wichtigste Arbeitsmittel überhaupt. Wir sind dann zu den üblichen Sachen hingegangen, wie ihr wahrscheinlich auch, wie jeder, der im psychiatrischen Bereich arbeitet. Wir haben Frühstückangebot gemacht, wir haben dann gekocht und haben die Leute eingeladen, also sowas. Wir hatten einen großen Gemeinschaftsraum. Und dann wurde auch relativ schnell klar, wir brauchen ein zweites Hotel. Das kam dann auch ziemlich schnell. Und dann gab es auch noch ein drittes Hotel. So, weil, das ist bis heute ja so geblieben, der Hotelier hat das Recht, das Hausrecht. Und du hast als Betroffener überhaupt keine Rechte. Null. Wenn ich als Hotelier sage, morgen du bist raus, du gefällst mir nicht mehr, dann bist du raus, dann machst du gar nichts gegen. Oft war die Arbeit oder ist die sicherlich auch heute die Vermittlung zwischen Hotelier und zwischen dem Gast. zu sagen, komm, wir gucken, dass er ins Krankenhaus geht, oder wir gucken, dass er was medikiert wird. Wir unterstützen ja und lassen sie doch nochmal und wir bemühen uns ja und so, dass das so eine Vermittlungsrolle ganz häufig war. Ne? Mhm. Ja, für viele Leute ist es interessanterweise dann vielleicht leider, das weiß ich nicht, auch eine Heimat geworden. Das war ja eigentlich gar nicht so gedacht.
Ja.
Eine Hotelunterbringung ist ja jetzt nicht der Gipfel der Schönheit. Aber für manche war es wirklich, glaube ich, ja, endlich irgendwo anzukommen.
Ja.
Und das
ja,
Wichtigste klar. war, du hast ein Einzelzimmer und du hast einen eigenen Schlüssel. Und wir haben damals viel aushandeln können mit der Stadt. Das war ja vorher gar nicht klar, wie wird das eigentlich sein. Normalerweise ist es so, wenn du nicht übernachtest, wird nicht mehr bezahlt, dann schmeißt der Hotelier dich raus. Bei uns war das so, da habe ich lange verhandelt, wenn wir es schaffen, mit viel, viel Mühe und Unterstützung jemanden dahin zu bekommen, dass er sagt, na gut, ich lasse mich auf eine Behandlung ein, ich gehe nach Mehrheim, dann kann das Zimmer nicht weg sein.
Ja,
nur
ja.
weil er da jetzt nicht mehr schläft. Der hat ja seinen Schlüssel noch und das ist ja das, was wir gewollt haben. Und wenn das verbunden ist, jetzt bin ich wieder wohnungslos, da kriegen wir nie irgendjemanden überzeugt. Und das waren lange Verhandlungen, weil warum soll eine Kommune bezahlen für jemanden, der gar nicht übernachtet? Ne? Also ich konnte die andere Seite auch gut verstehen, aber Gott sei Dank hatten wir da viel Unterstützung. Auch von der Fachstelle Wohnen, die sich das so gedacht hat. Das war überhaupt, also ich glaube, ich hatte wirklich super Glück mit guten Zeiten in Köln. Das war die Fachstelle Wohnen mit Halbritter und Hartung, das war Birgit Gunia. Tyson als Fachberatung, ne? Die hat uns immer beraten.
Schwendi noch eine Zeit im Sozialamt. Ne?
Genau, und Schwendi im Sozialamt. Wir hatten dann, wenn du sagtest, das Wort niederschwellig, klar haben wir eine niederschwellige Arbeit gemacht, aber der Zugang war ja ganz hochschwellig. Du konntest ja nicht als Mensch sagen, ich will da in das Hotel Plus.
Verstehe.
Sondern ja, es gab einmal im Monat eine Koordinationsrunde. Aber auch das finde ich gut. Da war ein runder Tisch. Da war dann Sozialdienst von Mehrheim, Sozialdienst Unikliniken, Sozialdienst Alexianer. Ne? Dann war natürlich der leitende Sozialarbeiter Gesundheitsamt. Dann war die Frau Theisern da. Dann war Fachstelle Wohnen saß persönlich vor Ort. Das Sozialamt war da. Also alle Resodienste, ne? Alle Leute, die Geld bezahlen, die Bedarf haben und die sagen, ja, hier muss jetzt irgendwas passieren, saßen da und dann wurde überlegt, ob das der richtige Ort ist, ob das die richtige Art von Hilfe ist.
Und danach wurde dann entschieden, ob
jemand Platz kriegt. Genau. Ja, genau. Und die Frau Theisern hat damals schon klare Einschränkungen gemacht, die auch sehr sinnvoll waren, indem sie gesagt hat, wir nehmen keine jungen Leute. Weil für junge Leute gibt es einfach so viel bessere und andere Angebote. Also eigentlich war Hotel Plus Ultima Ratio.
Ja, ja.
Es ist alles versucht worden. Nichts hat funktioniert. Jetzt versuchen wir nochmal Hotel. Aber du kannst dir vorstellen, was das zum Teil am Anfang für uns bedeutet hat. Wir hatten den Druck, oh Gott, Ultima Ratio. Danach gibt es nichts mehr. Wenn wir versagen, dann ist alles vorbei.
Ja, ja, ja. Das war doch, wenn ich das so höre, doch genau die richtige Herausforderung in der Zeit für dich, so sozusagen so ein Konzept. Da waren ja auch viele Erfahrungen, die du jetzt an den verschiedenen Stationen, ich meine jetzt an verschiedenen Stellen gemacht hast, die da man anwenden konnte. Ne? Mhm. Also auch dieses am Ende vielleicht ein bisschen gelassen sein und sagen, okay, ich muss jetzt nicht jeder, der hier vorbeikommt, ich muss den schnappen und ihm Hilfe überstülpen. Das hat ja bundesweit Riesenaufregung, also Aufregung im positiven Sinne gemacht. Ne? Weißt du eigentlich, ob es da auch woanders denn ähnliche Projekte gibt oder gab?
Damit? Klaus, Mengen. Ja. Wir sind in den ersten Jahren ständig besucht worden aus allen Großstädten Deutschlands. Du kannst sagen, ja, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, München, Berlin, die waren alle bei uns. Ja. Die haben sich das alle angeguckt, weil diese Menschen gibt es ja in allen Großstädten. Ja, die ganz klar sagen, in der Psychiatrie will ich nichts mit zu tun haben, aber dringend psychiatrische Hilfe bräuchten und wohnungslos geworden sind. Häufig aufgrund psychiatrischer Probleme. Gibt es ja die großen Studien, die Münchner Studie, die das auch wieder besagt, ne? Fast alle in der Wohnungslosenhilfe sind auch mit psychischen Problemen belastet. Ja, deswegen kamen die alle zu uns. Dann gab es ganz schnell Nachfolgeprojekte. Also ich glaube, die Bielefelder waren die schnellsten. Bei den Bielefeldern bin ich jetzt eingeladen im August zu einem Vortrag, weil die feiern da irgendwie 25-Jähriges oder so. Ja. Also die haben sehr schnell reagiert. Die Münsteraner auch, Münster Pension Plus, die Aachener, in Berlin auch, Frankfurt. Also alle haben es dann natürlich mit ihren Möglichkeiten gemacht, weil das ist eine spezielle Kölner Methode, haben ja nicht alle Hotelunterbringungen für wohnungslose Menschen. Die Düsseldorfer haben es auch gemacht, die haben wir dann auch besucht. Also wir haben dann immer zwischendurch auch Leute besucht, ne? Wie haben die das denn jetzt gemacht? Die Nachfolgegeschichten sind zum Teil gelungener als unsere, weil klar, wenn du anfängst, machst du auch Fehler. Ja. Dann kannst du den Leuten mitgeben und sagen, oh, guck direkt, dass er eine Hauswirtschaftskraft mitfinanziert bekommt. Oder guck, dass er irgendwie nachts doch irgendjemanden da hat. Also alles Sachen, die man im Nachhinein natürlich kaum noch durchboxen kann. Ne? Aber die dann übernommen haben, gesagt haben, ah ja, gut. Und ich habe immer klar gesagt, ihr müsst die Politik ins Boot holen. Ohne Politik läuft gar nichts. Die Politik muss Interesse haben, muss Leute begeistern, ne? Und dafür interessieren, dass es diese Menschen gibt und dass man die versorgen muss.
Das war ja sehr gewollt hier von der Politik in Köln. Absolut. Zumindest. Genau. Auch gerade diese Gruppen da, ne? Ja. Wo man ja immer auch so ein bisschen den Vorwurf hatte an die normale Psychiatrie, dass man die so außen vor lässt oder gar nicht keine Angebote für die macht, ne? Auf
der Straße. Ja.
Insofern war das, glaube ich, politisch schon sehr gewollt. Ich weiß nicht, ob es heute noch gewollt wäre, aber Sie existieren ja nach wie vor.
Die existieren alle. Und hör mal, ich habe vorige Woche noch eine Mail gekriegt. Da hat jemand eine Fortbildung bei mir gemacht, bei der DGSB. Und hat gesagt, hör mal, ich habe hier mal ein Konzept geschrieben. Kannst du mal drüber gucken? Wir wollen jetzt hier endlich, ich glaube in Krefeld oder so, wir wollen jetzt hier endlich auch, ich habe jetzt endlich jemanden von der Politik an der Hand, die interessiert sind, gerade diese Gruppe auch versorgen zu können. Und hat ein Konzept geschrieben. Und also wo ich denke, ja, das geht immer weiter.
Ja, ja.
Weil diese Menschen gibt es einfach. Diese
Menschen gibt es. Und es ist interessant, wenn mal so ein Zipfel, so ein Konzeptzipfel irgendwo existiert und auch schon lange, jetzt schon Jahrzehnte, dass das, auch, wie du sagst, weiterentwickelt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, da würden auch möglicherweise Genesungsbegleiter gut reinpassen an manchen Stellen. Das ist jetzt so meine Vermutung, aber das heißt, es ändert sich immer so ein bisschen mit der Zeit, auch je nachdem, was an neueren Entwicklungen so in der Psychiatrie oder in der kommunalen Psychiatrie, muss man ja sagen.
Kommunalen, ne? Ja.
Also genau. Das ist ja nicht jetzt die stationäre oder klinische Psychiatrie, ne?
Ja.
Obwohl, gut, die Zusammenarbeit war trotzdem wichtig, damals wie heute, ne? Also wenn der Zusammenschluss nicht zwischen Klinik und allen möglichen Stellen ist, dann funktioniert auch keine Schnittstellenarbeit. Ne?
Ich glaube, das war hier einfach wirklich, da war Köln echt Vorreiter. Da gab es ja dann noch diese Weiterbildung, die der Klaus Nouvernier gemacht hat, für die Mitarbeiter vom Sozialamt.
Das ist
fantastisch. Also dann wissen die Leute, sitzen nicht nur am Schreibtisch, sondern dann kriegen die ein Gefühl dafür, um was es da eigentlich geht, was das für Menschen sind. Also wir hatten interessante Besucher, da waren häufig Politiker mit. Da waren dann schon eher Verwaltungsleute, die sich das natürlich vom Finanziellen her alles anhören wollten und angucken. Zum Teil waren die natürlich schier entsetzt. Ich fand das immer ganz spannend mit den Besuchern, die wir hatten. Also wenn die Leute aus der Psychiatrie kamen, dann haben die in der Regel gesagt, boah, hier könnte ich nicht arbeiten. Es ist schäbig gewesen in dem Hotel. Es war wirklich schäbig runtergekommen. Es war kein tolles Büro. Und ich meine, ich kenne Wohngemeinschaften psychiatrisch von Alexianern, die haben Walnussfußboden, weißt du? Und dann waren wirklich, dass sie gesagt haben, oh Gott, nee, hier könnte ich nicht arbeiten. Alle unbehandelt, etc. Dann kriegten wir Besucher aus der Wohnungslosigkeit. Boah, habt ihr es gut? Ne? Also so, da klaffte oft wirklich eine große, große Kluft zwischen. Also was man so als Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen vertraut oder gewohnt ist. Ne?
Wir sind da jetzt haben da jetzt mal so einen Scheinwerfer draufgeworfen, weil das war ja schon ein Riesenprojekt, also ein riesenerfolgreiches Projekt. Ne? Ich finde, das muss man irgendwie auch nochmal klar machen, dass die Psychiatrie ja mehr ist als jetzt die Behandlung im engeren Sinne, sondern dass es ja ein breites Spektrum an Menschen gibt, die Unterstützung brauchen. Und ich finde sehr, sehr, sehr respekteinflößend, finde ich, dass man sich überhaupt auch nochmal über so kleinere, in Anführungszeichen, Gruppen Gedanken gemacht hat, wie man da auch Hilfen anbieten kann. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Also
wir hatten ja am Anfang noch kein Konzept, aber ich glaube, die Menschen, die da bei uns gewohnt haben, die brauchten auch kein Konzept, aber wir brauchten eins. Ja. Also ich glaube, die Mitarbeiter, die sind einfach immer angewiesen auf so irgendwas, wo man nachlesen kann. Und für Menschen, die sehr strukturiertes Arbeiten gewöhnt sind, war es die Hölle. Also das kann man kaum aushalten, weil du musst wirklich sehr viel improvisieren, du musst offen sein für also diese Reaktion, du musst flexibel sein für Klientenbedürfnisse. Und das ist ganz simpel, du hast dich ewig bemüht, einen Zahnarzttermin zu kriegen für den Betreffenden und am Morgen sagt er natürlich, hier, du kannst mich mal, geh ich doch nicht hin. Also immer wieder flexibel sein, immer wieder neu reagieren, das hat, fand ich, die Arbeit total spannend gemacht. Und dann hatte ich das Glück, wir waren dann so ein Trio, das war mit dem Rolf, der Rolf kam ja dann dazu, Monate später, gab es ja ein SPZ, das gab es ja vorher auch nicht. Und sowas ist natürlich total hilfreich auch, wenn du dich auseinandersetzen kannst, wenn dir auch viel freie Hand gelassen wird. Ja. Also ich finde, das ist was ganz Wesentliches. Schwieriger ist die Arbeit hinterher geworden, als der Bereich immer größer wurde und als dann noch betreutes Wohnen dazu kam. Und dann musste man ja richtig rechnen. Also dann musste ich einen Haushalt abliefern, der möglichst viel Ertrag gebracht hat. Und dann musstest du rechnen und dann warst du ständig mit dem Controlling beschäftigt. Das war jetzt nicht so meine Lieblingsarbeit. Aber die Arbeit hat mir eigentlich bis zum letzten Tag Spaß gemacht. Mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Klienten, das war schon klasse.
Aber du hast dann ja nochmal gewechselt innerhalb des Deutschen, also nochmal in so eine Leitungs-.
Ja, ja, das hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit, einfach weil ich ja diejenige war, die da den Anfang gesetzt hat. Ne? Und dann bin ich da so reingewachsen. Dann ist dieser Bereich halt immer größer geworden.
Aber hattest du denn dann auch noch mit Klienten? Oder
ja, klar, ich war ja immer wieder auch im Hotel. Ich war in meinen letzten Berufsjahre, war ich das letzte Jahr, war ich immer halbe Stelle auch noch im Hotel.
Ach so.
Im Hotel in Deutz. Ja.
Jetzt sind wir da nochmal so richtig drauf eingestiegen, weil ich das auch, ich sag jetzt mal, eines deiner Markenzeichen finde, ist so dieses Hotel Plus, diese ganze Geschichte, die. Finde ich gut, dass wir die hier mal ein bisschen genauer hier erzählt haben jetzt. Da können vielleicht ja auch noch mal jüngere Leute sich überlegen, wie man denn, man kriegt nicht alles serviert. Die Konzepte stehen, obwohl lange Psychiatrie-Erfahrung, auch gemeindepsychiatrische Erfahrung gibt. Aber es sind immer wieder auch Möglichkeiten da, was zu improvisieren oder wach zu sein für Bedürfnisse und so. Könnte den Eindruck haben, es gibt heute gar nicht mehr das Feld, da noch was neu zu bestellen. Ne? Aber ich würde mal behaupten, das kann nicht sein. Also das glaube ich nicht. Ne?
Nein,
es gibt genug. Ich meine, die Zeiten sind, glaube ich, schon hart im Moment, auch so politisch, wenn man so sieht. Ne? Ich meine, wer würde jetzt noch in solchen Gruppen sowas zugestehen, überhaupt solche Angebote zu bekommen?
Na doch, oder? Klaus, wir doch? Sind ja gerade dabei, die EU hat doch beschlossen, dass bis 2030 die Wohnungslosigkeit beseitigt worden ist. Und ich glaube, gerade in dem Bereich Housing First, Wohnungslosigkeit beenden etc., ich habe keine Ahnung, wie die das machen wollen. Ich bin ganz gespannt auf 2030, ja, wo die dann auf einmal alle verschwunden sind. Düsseldorf hat sich da auch, unser Oberbürgermeister hat sich da auch hervorgetan und will das auch alles beseitigt haben. Und ich glaube, dass es da noch ganz viel gibt und auch viel Interesse gibt. Mhm. Also es gibt ja Gelder für Housing First. Ne? Mhm. Es gibt ja Projekte, die da gefördert werden. Es gibt Projekte, gerade im Bereich Sucht ist so vieles irgendwie notwendig und im Argen. Und Wohnungslosigkeit wird offensichtlich auch wieder drängender. Ich habe gehört, in Köln ist die Zahl der Hotelbetten auch wieder massiv angestiegen, wo wohnungslose Menschen untergebracht werden. Und das ist nicht Hotel Plus, das sind dann vier Betten oder fünf Betten.
Bei mir direkt gegenüber ist ja auch ein Hotel, wo zugewiesen wird.
Ja, genau. Und da denke ich, und da werden bestimmt auch Gelder locker gemacht werden können. Du darfst nicht vergessen, wie viel Geld ist jetzt gesteckt worden in die Eingliederungshilfe. Das sind ja schon enorme Zahlen. Also wo ich denke, es ist ja offensichtlich Geld vorhanden.
Ja,
Und die Probleme mit der Wohnungslosigkeit, die siehst du ja. Die siehst du ja in dem berühmten Stadtbild.
Aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber hier ist ja ein Riesenaufstand jetzt hier in unserem in diesem Stadtteil hier von Köln, wo es um so ein Suchthilfezentrum geht.
Doch, ne? So am Rande.
Das ja, jetzt ich will nur sagen, so die Stimmung in der Bevölkerung, die ist natürlich, wenn man, ich habe die Kollegen wirklich, da gab es eine Für-Demo, da waren glaube ich 20 Leute, die gesagt haben, ja, irgendwo müssen doch die Leute hin. Mhm. Und jetzt gibt es aber hier schon die zweite Demo, die hier die Straße lang gelaufen ist. Ja, ja, mit jetzt nicht so vielen, aber alles so empörte Bürgerinnen, die meinen, ja, das ist nicht gut, kein gutes Konzept, da sind Schulen und alles möglich, aber irgendwo muss ja so ein Zentrum hin und 24 Stunden besetzt und so. Und ich dauere die Kollegen da sehr, weil ich kenne das natürlich von dem sozialpsychiatrischen Zentren. Da gab es immer Widerstand in den Vierteln. Ne, oder Auseinandersetzung mit der sozialistischen Selbsthilfe. Jetzt wird die Psychiatrie ins Viertel getragen. Jetzt laufen wir alle mit Spritzen rum und so. Also das ist ja, das ist schon, ich glaube, die Stimmung ist ziemlich, ziemlich hart im Moment. Oder kann hart werden, wenn das hier schon in diesem hier obergrünen Viertel dann so einen Widerstand erzeugt. Ne?
Da hast du recht, das ist mit Sicherheit so. Und ich glaube, dass es da Politiker braucht, die Standing haben. Ja. Das ist in Düsseldorf nicht anders. Ja, da geht es auch dann um. Ne, Methadonausgabe sollen jetzt von da nach da, aus der Flurstraße sollen jetzt nach Gerresheim. Um Gottes Willen, da ist ja eine Schule und ein Kindergarten und keine Ahnung. Das haben die Leute, war vorher, als ich im psychiatrischen Dienst gearbeitet habe, gab es da in der Eisenstraße schon immer eine Unterkunft für Obdachlose. Hat bloß keiner gemerkt und stand auch nicht in der Zeitung. Ja, also so, ich glaube, ja, da muss man dann Standing haben. Ja, und sagen, ja, trotzdem, es ist wichtig, es ist notwendig, wir machen das jetzt. Ja. Fertig aus. Also wenn man da auf jedes Bürgerbegehren achten würde, glaube ich, da wären unsere psychisch Kranken immer noch in der Anstalt.
Ja,
oder?
Auf jeden Fall. Also hier hat ja der neue Bürgermeister angeblich jetzt gesagt, oder hat gesagt, ja, es gibt nie den richtigen Standort. Genau. Ne?
Ja.
Und der ist es jetzt hier. Ne?
Der ist es jetzt, genau.
Ich bin mal gespannt, ob er da das Standing hat, aber ich sehe das genauso. Wenn man
aber wir haben es ja erlebt, Klaus, wir haben es erlebt. Ich habe ja nach relativ kurzer Zeit, das ist immer alles relativ, ich glaube so nach 7 Jahren habe ich gedacht, also wenn die Leute es schaffen, mit unserer Unterstützung so ein Zimmer zu behalten, also nicht rauszufliegen, dann können die eigentlich auch eine eigene Wohnung haben, mit einem Mietvertrag, wo sie ordentliche Rechte haben, wo man die nicht einfach rausschmeißen kann. Aber es geht nicht in normales betreutes Wohnen. Das würde dann heißen, du bist irgendwo in Chorweiler, machst deine Tour und gehst jetzt da rein und da. Das geht nicht, weil die Menschen, die da im Hotel wohnen, sind manchmal Leute, die schaffen 5 Minuten Kontakte. Aber damit kannst du keine Fachleistungsstunden bringen. Also wie willst du das machen? Muss ja Stellen irgendwie finanziert kriegen. Deswegen habe ich gedacht, das muss im Grunde sein wie Hotel Plus. Also vor Ort sitzt der Sozialarbeiter oder die Unterstützer und die Menschen leben da, aber haben ihr eigenes Apartment. Und so haben wir dann, das war mein Rentenprojekt, Koblenzer Straße gebaut, Apartment Plus. Und das finde ich fantastisch. Aber da war das ähnlich mit dem Widerstand. Da hat nämlich die Leute, die das gebaut haben, da haben die irgendwie ein großes Schild hingestellt. Hier baut das Deutsche Rote Kreuz ein Boardinghaus für Obdachlose. Kannst du dir sowas vorstellen? Dann sind der Chef und ich eingeladen worden in den Sozialausschuss des Rates der Stadt Köln, weil die Bürger natürlich sehr besorgt waren, was das Rote Kreuz da denn in ihrem schönen Stadtteil da jetzt hier gucken schon alle nach ihren Grundstücken und nach den Werten ihrer Häuser oder Wohnungen. Guck, und jetzt redet da kein Mensch mehr von. Wir haben da ein bisschen mal mit erklärt und so, aber wir haben auch gesagt, das machen wir jetzt nicht öffentlich. Also ich kann ja irgendwo wohnen. Da muss ich auch keinem erklären, weil ich für ein Mensch bin, nur weil ich da jetzt wohne. Mhm. Und das ist dann alles nahtlos untergegangen. Wir haben sich alle wieder beruhigt und ist alles okay.
Ja, aber diese Auseinandersetzung gab es, als wir dann Ehrenfeld vor 30 Jahren dieses SBZ gegründet haben, das war direkt, der Neubau war dann direkt neben Kinderspielplatz. Und dann
sollten da psychisch Kranke.
Ja, genau, direkt Zaun an Zaun sozusagen. Und das war aber so ein ganz schwieriger Akt. Ist irgendwie ein bisschen transparent, aber auch nicht zu transparent und aber auch mit Hilfe der Politik natürlich. Ne?
Genau, ja.
Sonst hätten wir das nicht.
Bisschen transparent, aber eben nicht alles. Aber ein bisschen was zu füttern.
Wäre eigentlich nicht meine Tour, aber ich glaube, das ist nur so ein Weg, ne, solche Projekte dann noch umzusetzen. Ne?
Und danach redet kein Mensch mehr davon.
Ja. Und ich meine, bei diesen Hotels ist ja so, dass das ja im Grunde genommen besser ist, wenn dann da auch noch Fachleute sitzen, die ihre Hilfe anbieten. Ne? Genau. Vorher waren die komplett sich alleine überlassen. Genau. Ne?
Ja, Es war aber in den Anfangszeiten, wir waren ja sozusagen im Hardcore-Schwulenzentrum von Köln, haben wir schon auch so Kontakte gehabt, haben Nachbarn sind dann gekommen und haben gesagt, wissen wir, was ich machen soll? Da ist eine Frau, die schreit und schreit und schreit jede Nacht. Wir gesagt haben, ja, wäre vielleicht ganz gut, die Polizei zu rufen. Wir brauchen ja auch ein bisschen Material. Ne? Und haben gesagt, wir wollen keinen ausgrenzen. Wir wissen, wie das ist, ausgegrenzt zu werden. Mhm. Wir wollen nicht die Polizei rufen. Wir wollen keinen verpetzen. Und sagt er mir, es geht aber nicht um Verpetzen. Es geht um Hilfeleistung. Mhm. Es geht um. Und ich finde, das hat dann super gut funktioniert. Also wo die Nachbarschaft eher sehr unterstützend war. Ne? Mhm. Mhm. Nicht überall. Nee. Wir hatten durchaus ein anderes Hotel. Die waren auch echt gelitten, muss man sagen. Die Nachbarn konnten einem leid tun. Gegenüber war ein Kindergarten. Das war sehr laut. Dann probte da der Posaunenchor von der Kirchengemeinde. Und wenn da alle Ruhe eingekehrt war, dann fingen zwei von unseren Klienten an und haben ordentlich aufgedreht mit so Verstärkern. Also das war schon heftig. Mm-hmm. Da haben die Nachbarn sich auch zusammengetan und haben einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben, ob die nicht mal bei ihm wohnen könnten. Also jetzt wird es mal lange. Ne? Mm-hmm. Ja, und da haben wir dann das einzige Mal über ein Jahr lang von der Stadt eine nächtliche studentische Hilfe finanziert bekommen. Mm-hmm. Das war ganz schön. Das war, aber konnte dann leider aufgrund von finanziellen Mitteln nicht
weiter. Das war in der Regel aber nicht so. Das war in der Regel nachts war dann
niemand. Nein, nachts ist dann niemand. Nein, nein. Das war ganz hilfreich, weil es nicht ja darum ging, man musste jetzt keine therapeutischen Gespräche nachts führen, sondern sagen, jetzt mach mal deine Anlage aus, sonst passiert ja was. Mehr war das ja nicht. Ne? Aber das hat schon geholfen. Das hat sich dann alles ein bisschen beruhigt. Das Hotel ist immer noch da.
Und ich würde doch noch gerne, bevor wir so zu der alles entscheidenden Frage, nämlich zur Musik kommen, würde ich gerne noch mal fragen, du machst ja jetzt noch, hast du eben zwischendurch immer schon mal so ein bisschen erwähnt, noch so Weiterbildungen, Fortbildungen, ein paar Sätze noch zu diesem Angebot heute, welche Zielgruppen sind das eigentlich, die du da mit deiner Fortbildung im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie machst? Du
das? Übergreifend. Also es gibt das Problem, das Problem der Verwahrlosung, das ist immanent. Und das ist offensichtlich noch nicht, auch durch meine vielen Fortbildungen, nicht wesentlich geändert worden. Deshalb ist die Nachfrage immer noch da. Und das hat was mit der Arbeit im Hotel zu tun, weil wir natürlich Menschen im Hotel hatten und haben, die aufgrund von Verwahrlosung ihren Wohnraum verloren haben. So, das ist mein Einstieg in dieses Thema gewesen. Ich habe dann noch so eine Weiterbildung gemacht als Erwachsenenbildnerin und habe das dann mal irgendwann so angeboten und das hatte einen tollen Erfolg. Und ich habe immer noch keine Website. Man kann mich, mein Sohn, sag mal, Mama, du musst aber unbedingt. Da sagen wir, ach nee, lass mal, auch nicht so wichtig. Es spricht sich einfach rum und das Problem ist nicht erledigt. Das Problem gibt es immer wieder und zwar für Sozialarbeiter, die im BEWO arbeiten, für Krankenpflegekräfte, für Erzieher, für Heilerziehungspfleger etc. Die sind alle, wenn die ambulant arbeiten, immer wieder konfrontiert mit dem Problem von Verwahrlosung. Und dazu mache ich dann für die DGSP immer zweitägige Fortbildung. Die hat ja nur zweitägige und für andere Anbieter eintägige Fortbildungen. Und das ist bunt gemischt.
Und das ist das sozusagen das zentrale Thema.
Das ist das Thema. Das heißt, das Seminar heißt, so kann man doch nicht leben, Umgang mit Verwahrlosung. So. Und ich habe aber zwischendurch ja noch ein anderes Buch geschrieben, das hieß Das Maß ist voll. Und da geht es um Ratgeber für Angehörige von Alkoholkranken. So ein Stück diese persönliche Betroffenheit. Da habe ich so einen Ratgeber, hatte der Verlag mich mal gefragt. Karin Koch hat das dann ganz toll begleitet auch. Und da habe ich gedacht, da würde ich lieber was zu machen, weil das Thema kannst du auch mit 80 noch machen, weil man es kennt. Das ist jetzt kein wissenschaftliches Gebiet. Aber das ist so ein Thema, was einfach nicht gefragt ist, weil Angehörige melden sich nicht, ist immer noch so, die schämen sich. Suchttherapeuten wissen alles, die brauchen so eine Fortbildung nicht. Ich möchte es in Anführungsstrichen setzen, also zumindest fühlen sie sich, als würden sie alles wissen. Ja. Das ist mein Hintergrund, mein Erlebnis mit Suchttherapeuten. Und also so, da habe ich einfach noch keinen Ort gefunden, wo ich das anbieten könnte. Das Buch ist auch schon älter, das ist schon länger auf dem Markt, das war eine Zeit lang gut besprochen und so. Aber wie gesagt, das ist schwierig, diese Gruppe von Menschen zu erreichen.
Mhm. Ja. Gibt es da eigentlich auch Genesungsbegleiter aus der Sucht raus, weißt du das?
Nein.
Also, die hatten ja immer schon auch so einen Ansatz, zumindest bei den Bei den harten Drogen, ne?
Bei den harten Drogen, ja, aber nicht bei Alkoholabhängigkeit. Nein. Also das ist immer noch für mich so dieser Teil, wo, finde ich, ganz viel fehlt. Also in der Psychiatrie ist es ja, wenn du jetzt eine psychiatrische Tagung machst, dann hast du eigentlich, das gehört sich so, dann hast du den Trialog, dann hast du dann Betroffenen, Angehörigen und Experten sitzen. So. Oder hast die in die Vorträge eingebaut oder so. Ja, geh mal zu einer Suchtveranstaltung. Mhm. Das kannst du wohl glauben. Es gibt schon mal es gibt natürlich schon mal trockene Alkoholiker.
Klar. Ja, gut.
Ja. Mhm. Aber Angehörige? Igitt, also da sind die ganz fies vor. Ich weiß, dass ich einmal war ich eingeladen, ich kann böse Vorträge halten zur Suche. Ich glaube, dann haben die mich auch nie wieder eingeladen. Ne? Aber da war ich dann so als Angehörige und dann habe ich denen mal so ein paar Sachen um die Ohren gehauen, die ich erlebt habe als Angehörige, wie du behandelt wirst.
Ja,
Das hat sich, glaube ich, nicht wesentlich geändert, wobei ich ehrlich sein muss, ich bin da auch raus. Also Sucht spielt in meinem Alltag keine Rolle mehr. Ja, aber das Maß ist voll. Da finde ich leider noch keinen Ansatzpunkt, wo ich das unterbringen könnte. Aber das andere läuft. So kann man doch nicht leben.
Ja. Aber wenn du jetzt nochmal so das große Ganze Psychiatrie betrachtest, gibt es denn aus heutiger Sicht, wo du sagen willst, naja, da hat sich eigentlich immer noch viel zu wenig getan oder da ist ein Bereich, wo ich denke, wir müssen da jetzt gar nicht in Details rein, aber wo du sagst, oh, das ist ja irgendwie immer noch dieselbe Leier wie da oder so. Gibt es sowas, wo du spontan sagen könntest, der Bereich, da muss man nochmal ran oder weiter dran bleiben, zu verändern?
Also ich glaube, zwei würden mir einfallen. Und der eine ist für mich auch uralt, begleitet mich ja die ganze Zeit. Das wäre dieser Trialog, das wäre die Vernetzung Suchtkrankenhilfe, Psychiatrie und Wohnungslosenhilfe. Mhm. Und da ist immer noch zu viel, dass sie so sehr vor sich her wirtschaften. Dabei hängen alle drei Bereiche unglaublich eng zusammen. Und da, denke ich, braucht es große Arbeitskreise, da braucht es wirklich eine ganz andere Art der Vernetzung. Und ich bin ja der Meinung, da hält sich eher die Suchtkrankenhilfe vornehm zurück. Also ich glaube, im Bereich Wohnungslosenhilfe, Psychiatrie, da funktioniert schon vieles. Aber so die Sucht ist da immer noch ganz nett außen vor. Die könnte man stärker einbinden. Und da hat sich nicht so viel geändert, finde ich. Der andere Bereich ist, ja, ich bin gespannt, was wird jetzt aus der Novellierung von PsychKG NRW? Mhm. Ne, das steht ja zur Disposition, da sind ja einige Veränderungen vorgesehen, von denen ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass sie nötig sind. Also du hast ja so schön diesen Titel Freiheit heilt. Mhm. Wir haben das im Hotel eben häufig erlebt, nee, heilt doch nicht. Manchmal heilen Medikamente, manchmal heilt Behandlung. So, das ist so mein Anliegen. Und manchmal habe ich mit Sorge geguckt von einigen Menschen, von denen ich weiß, dass sie tickende Zeitbomben sind, die überall rumlaufen, wo du nichts machen kannst. Und mich hat sehr beeindruckt, dass du mit unserer Gesetzeslage, was Zwang und Gewalt angeht, kannst du in Köln, oder das wird überall so sein, eher deine Wohnung verlieren, als dass du fachpsychiatrische Hilfe bekommst. Und dazu kann ich dir mindestens zwei Fälle erzählen von Klienten aus dem betreuten Wohnen, die ihre Wohnung verloren haben, aufgrund von Psychose, aufgrund von Verwahrlosung, schreien. Und wir wissen genau, weil wir sie 7 Jahre begleitet haben, behandelt, dass sie sich ein anderes Leben gewünscht hätten. Also das ist so der Teil, da erhoffe ich mir, dass es eine leichte Veränderung geben wird, dass man eher, und ich will keinen einsperren gegen seinen Willen, aber manchmal musst du eine Entscheidung treffen und die haben wir damals häufiger treffen können mit Hilfe von Frau Dr. Tyson, die da eine ganz eigene Einstellung zu hatte. Die hat nämlich gesagt, jeder Mensch hat das Recht, einmal in seinem Leben fachpsychiatrische Hilfe zu bekommen, selbst wenn er sie nicht will. Da hat sie uns also immer sehr unterstützt. Ja. Und das war nicht mal ebenso irgendjemandem Gewalt antun, sondern da hast du schon lange geguckt und lange alles probiert und dann gedacht, nee, also jetzt geht es nicht mehr weiter. Mhm. Auch für die anderen im Umkreis.
Und das würde sich dann mit einer Novellierung einfacher oder
ja, ich habe so die Hoffnung, dass es wieder sowas geben könnte, wie, also ich glaube, der Begriff die akute Gefährdung soll ein bisschen mehr ausgedehnt werden, soll besser definiert werden, was bedeutet das eigentlich, wenn das gestern Abend war, ist das nicht mehr. Es muss schon jetzt gerade passiert sein und das soll ein bisschen differenzierter gemacht werden, weil wenn jemand gestern Abend seine Frau hat versucht umzubringen, ist er vielleicht mittags noch nicht geheilt. Und was sicherlich auch, das, so haben wir früher mal gearbeitet, möglich wäre vielleicht, die DGSP ist da massiv gegen, ich nicht, das ist ausgesetzte Psych-KG. So haben wir einige Leute längere Zeit im Hotel halten können. Psych-KG war ausgesetzt, sie kamen zurück ins Hotel, mussten sich aber in Behandlung, mussten bleiben in Behandlung. Und sobald sie das nicht mehr waren, konnte man Psych-KG wieder einsetzen. Und das hat bei manchen zu wirklich tollen Veränderungen geführt. Wenn du 2 Jahre konstant behandelt wirst, ist das eine andere Möglichkeit, als wenn du nur 6 Wochen mal behandelt wirst. Das würde ich mir sehr erhoffen. Also da sind der Norbert Rüther und ich uns ja immer ziemlich einig. Und oft eher gegen den Strom der DGSP oder so. Also, und das hat vielleicht aber auch was mit Erfahrung zu tun, mit sehr schwierigen Menschen.
Ja, eine ähnliche Debatte gibt es ja auch in der Forensik. Ich habe da ja ein paar Episoden gemacht, wo es ja auch so einen kleinen Gegenentwurf gibt gegen diese große Veränderung, diese forensischen Kliniken eben gar nicht mehr zu bauen oder gar nicht mehr zu nutzen. Das, und da gibt es ja auch viele, die, ich habe ja mit dem Schmidt-Quernheim gesprochen, so die ambulante Erfahrung haben, wie man eben forensische Patienten integriert, mithilfe der Gemeindepsychiatrie, dass das ein viel erfolgreicherer Weg zu sein scheint. Das ist interessant, weil das ja eine ähnliche Haltung, also aus Erfahrung heraus, ist ja, es geht ja nicht darum, dass man selber jetzt der Hardliner ist, sondern...
Genau, also da könnten wir jetzt lange noch drüber diskutieren, auch über geschlossene Wohnheimunterbringung. Also die ja absolut geht ja gar nicht, ist ja ein absolutes Logo, hat aber auch ideologische Gründe. Und die fand ich dann zum Teil sehr fragwürdig. Also wir haben einen unserer jungen Klienten, der von Hotel Plus nicht profitieren konnte, der zwar lange bei uns gewohnt hat, das Einzige, was er letztendlich gelernt hat, war Drogen zu nehmen. Wir haben den dann besucht und das war für mich wirklich ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Das war nämlich in der Eifel irgendwo. Wir sind dann dahin gefahren und dann stand da ein großes Schild Alten- und Pflegeheim. Ich dachte, ich fasse es nicht, weil der war weder alt noch war der pflegebedürftig. Der hatte eine chronische Psychose, war drogenabhängig und so und völlig verelendet. Und dann sind wir dahin und dann haben wir gefragt. Ja, und dann kam so ein Pfleger mit so einem Schlüsselbund. Und das kennen wir beide noch gut aus alten Zeiten. Der hat eine Tür aufgeschlossen, da ging es in den Keller. Und in diesem Keller waren ganz viele Leute. Und du hast gedacht, jo, jetzt komme ich in den Wachsaal. Ganz viele Menschen unterschiedlichen Alters, die aber auf einen zugelaufen kamen, sofort. Da hast du mal eine Zigarette. Es hat mich so erinnert an 40 Jahre vorher. Ey, Pfleger, hast du mal eine Kippe? Und dann haben wir, und dann kamen auch sofort 3 Leute, die gesagt haben, sie sind hier völlig falsch untergebracht, sofort ihren Anwalt, keine Ahnung. Es war eine schreckliche Atmosphäre. Und dann waren wir bei diesem jungen Mann, ne, Fabrizio hieß er, und dann haben wir so gefragt, der sah gut aus, er war gepflegt, der hatte ordentliche Fingernägel, der sah viel besser aus als vorher, aber der sah aus wie überdosiert. Du kennst das, diesen Blick, diesen Gang. Ich dachte, mein Gott, Fabrizio, was nimmst du für Medikamente? Ja, dann hat er uns das erzählt, lebte in einem 3-Bettzimmer, 32 Jahre alt, junger Mann, 3-Bettzimmer und war da eingesperrt. Das tat ihm auch gut, der war so gut versorgt. Aber ich dachte, das kann es doch nicht sein. Also der muss doch sofort wieder gewöhnt werden an draußen. Natürlich muss der geschlossen untergebracht werden, aber mit Begleitung, doch nicht so. Das Resultat war hinterher, also dem ging es ganz gut, der fühlte sich da auch wohl. Das Resultat war, dass er da eigentlich gar nicht mehr raus wollte, weil der hinterher so eine Angst hatte, wieder nach Köln zum Neumarkt zu gehen. Aber dann kriegten wir, als dann die Unterbringung abgelaufen war, kriegten wir sofort eine Anfrage von ihm persönlich, ob er bitte, bitte ins Hotel wieder zurück konnte. Wo wir gedacht haben, um Gottes Willen, der letzte Ort, der ist sofort wieder am Neumarkt, das ist sofort alles wieder vorbei. Und das hätte nicht sein müssen. Das hätte man ordentlicher machen können. Vorbereitend, genau. Mit psychiatrischer Fachexpertise. Aber den da nicht einfach ein bisschen da einsperren und gut ist.
Aber es ist ja so, da gab es ja extra einen runden Tisch, den gibt es immer noch in Köln, wo man dann eben besonders guckt, wenn so ganz Menschen mit ganz großen Schwierigkeiten eben nirgendwo zu halten sind. Und dann gibt es ja fast nur noch außergeschlossene. Ja. Und dann weiß man gar nicht mehr, was ist das für ein geschlossenes Ding. Dann ist da auch noch keine Anbindung mehr an die Gemeinde oder so. Ist alles weg.
Ne? Alles weg, ja. Die Stuttgarter haben es anders gemacht. Die Stuttgarter hatten dann, ich glaube vom Sozialamt, ich weiß nicht mehr genau, wie das gelaufen ist, aber die haben ja auch sehr fitte sozialpsychiatrische Leute da, ne? Die haben die Aufgabe gehabt, die Leute, die untergebracht waren, aber aus Stuttgart waren, wieder zurückzuholen. Und die haben dann in Stuttgart auch ein geschlossenes, kleines Wohnheim gemacht. Ich habe mir das mal angeguckt. Das waren für 12 Patienten. Das war anders geführt. Die haben sehr schnell begleiteten Ausgang gehabt, sehr schnell Trainings gehabt etc. Ja. Aber die mussten ihre ganzen Leute wieder zurückholen.
Ja, ja.
So kann es auch gehen.
Ja, so muss es gehen.
Eigentlich ja.
Jetzt runden wir das Ganze nochmal ab. Du weißt ja, dass es ein bisschen Musik am Ende immer gibt hier in meinem Podcast. Macht ja der Bernd Nickbur. Und die Frage an dich, Musik. Hörst du Musik aktuell oder bist du Heavy-Metal-Frau? Oder?
Mit dem Sterben meines Mannes bin ich mit dem Musikgeschmack auch stehen geblieben. Mhm. Und ich rock, das ist einfach, das ist egal was. Das ist Neil Young, das ist Bob Dylan, das sind die Stones, das ist Queens, das ist, also ne, Dire Straits, was auch immer, du kannst sie alle runterbeten.
Ja, ja.
Die höre ich auch nach wie vor. Ab und zu kriege ich nochmal ein paar neue Impulse, aber natürlich alles. Ne? Udo Lindenberg aber auch, ich höre sogar ab und zu Bab. Ich muss sogar ab und zu mit auf ein Bab-Konzert, weil meine Nichte absolute Bab-Anhängerin ist und bin dann immer wieder total überrascht über deren musikalische Vielfalt, die sich da ja auch abzeichnet. Genau. Du kannst aber auch mit mir einen Franz Josef Degenhardt-Abend machen, da kann ich alles mitsingen.
Also die Klassiker unserer Zeit.
So ist es, meiner
Generation,
das ist einfach so. Schön. Ich bin da ziemlich stehen geblieben.
Mhm. Ja, weiß ich gar nicht. Das
war noch gute Musik.
Mein Sohn hört teilweise auch das.
Ja, meine auch.
Also nicht nur, die haben viele andere Sachen, aber auch. Ne?
Meine auch. Also ich finde das
spannend.
Super.
Ja.
Wobei mein anderer, der hat immer ganz viel Hip-Hop gehört.
Ja.
Also das war manchmal echt schwer auszuhalten.
Ja,
der eine in dem Zimmer Hip-Hop, der andere aufgeregt und Heavy Metal und ich dann dazwischen. Also das war schon manchmal,
Muss man dann irgendwie aushalten,
dann
irgendwie
irgendwie. Ja.
Ah ja, schön.
Ja.
Ja, wir werden ja auch immer was spielen. Also
Dylan
ist ja immer zur Not immer Dylan, aber wir sind ja regelmäßig noch bei Bob Dylan Konzerte jetzt, auch wenn der ist ja alle 2 Jahre hier, weil der ist ja auch schon 85 jetzt geworden.
Ist er immer 86. noch so unhöflich?
Ja, überwiegend ja. Also die Leute freuen sich, wenn er mal sich ein bisschen, also wenn man ein Gefühl hat, er hebt die Hand. Aber manchmal sieht man ihn gar nicht, weil er hinter seinem Piano sitzt da.
Ja, genau. Ich würde auch zu den Stones nochmal gehen, wenn man die Karten bezahlen könnte.
Die kann man nicht bezahlen.
Die kann man nicht bezahlen. Aber ich habe Patti Smith hier in Köln live gesehen. Ach, das war so beeindruckend. Oh, das geht einem das Herz auf. Du kriegst Gänsehaut. Es ist ja...
Schön,
Also notfalls auch Fork, also John Baez oder so, geht auch, ne?
Klar. Ja, die haben auch nochmal hier vom Dom hat die mal.
Ja, da war ich ja.
Da warst du auch.
Da war ich auch, ja. Und dann waren ja Patti Smith und dann kam John Baez als Überraschung. Das war großartig. Ja.
Das war schön, ja. Ja, liebe Ulla, jetzt haben wir doch mal sehr ausführlich gesprochen.
Ja, jetzt kannst du schneiden. Hätten wir
auch schon mal vor 20 Jahren machen können. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du bereit warst, so viel aus deinem Leben zu erzählen. Ich finde das ja immer eine ganz große Bereicherung, wenn jemand wie du auch so viel Kraft da noch hat und zeigt und auch was zurückliegt, aber auch jetzt so was noch in der Gegenwart ist, was du da noch bewegst. Also dafür sehr, sehr großen Dank und vielen Dank.
Danke dir, Klaus.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Der Sommer ist da. Super. Ich genieße ihn. Trotz Klimawandels sollte der dafür verantwortlich sein. Let the sunshine in, ich fahre drauf ab. Von daher gibt's heute einige meiner liebsten Sommerhits. Der Klassiker an sich oder Ultima Ratio, wie es im Gespräch heißt, und es rockt. Aber wir bleiben nicht stehen.
Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe,
Don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Klar, die Loving Spoonful. Über den Sommer in der Großstadt und die Libido, Hormone und alles, was daraus folgen soll, kann, wird. Ich lebe eher am Rande der Großstadt, wo die Menschen etwas entspannter sind. Ist ja auch ein paar Grad kühler hier, aber die Emotionen sind auch vorhanden. Daher...
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her head. Her perfume through the air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitation.
Die Beach Boys und ihre kleine, grandiose Pop-Symphonie über gute Gefühle, Vibes eben. Von hier aus an alle, die sich angesprochen fühlen und denen es hilft. Nehmt die Vibes auf und fühlt euch gut. Dann gibt's ja auch andere, für die der Sommer so gewisse Probleme mit sich bringt. Die kriegen dann eher Blues. Immer noch ein Hammersong. Die Eddie Cochran Originalversion lernte ich erst nach Blue Cheer kennen. Die ist aber auch klasse. Kein Urlaub, kein Auto. Da kann man schon etwas bedrückt werden als junger Mensch. Ein paar Jahre später hörte sich das dann so an.
Kiss me hard before you go. Summertime silence. I just wanted you to know the baby the best. I got my red dress on tonight.
Lana Del Rey erlebt auch eine gewisse Trauer, trotz Sommer, Sonne und so weiter. Was hilft? Rausgehen, Spaß haben und genießen. Blondie in the Sun. Man muss es versuchen, das wird schon. Und jetzt nochmal ein kleiner Kontrapunkt. Wo Licht ist, da ist auch Schatten und der Sommer kann grausam sein. Das war Cruel Summer von Bananarama. War auch eine coole Truppe. Keine Ahnung, ob es die noch gibt, werde ich mal recherchieren. Auf vielen Popfestivals in den 70ern haben wir diesen Song gefeiert. Thank you. Good Old Mangojarian in the Summertime. Der Text ist sehr von der Zeit geprägt, ähnlich wie Brown Sugar von den Rolling Stones, was auch ein schöner Sommersong war. Würde man heute vielleicht nicht mehr so texten, nicht nur wegen der Libido. Aber genug der Grausamkeiten. Ich mache Schluss und verlasse euch mit meinem ultimativen Sommersong seit ewigen Zeiten. Und ich wünsche euch einen coolen, heißen Sommer. Tanzt, freut euch, lebt eure guten Vibrations und genießt die schönen Tage, wo immer ihr seid. Das waren Martha and the Vandellas und Dancing in the Street. Im nächsten Sommer gibt's dann Taylor Swift, Harry Styles, Ella Fitzgerald und Louis Armstrong, Janis Joplin und wer weiß, was mir bis dahin noch so einfällt. Keep cool, bis zum nächsten Summer of Love. Macht's gut, wir lieben euch.